Tech und Trara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.
Herzlich willkommen bei Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Podcasts, in dem wir uns als Netzpiloten einmal die Woche mit ganz unterschiedlichen ExpertInnen unterhalten und versuchen, mit ihnen gemeinsam rauszufinden oder darüber zu philosophieren, was denn in dem jeweiligen Bereich Technologien alles bewirken können, was sie verändern können, was sie verbessern können, welche Möglichkeiten sie bieten und so weiter. Also es macht super viel Spaß und das hat auch diese Woche sehr viel Spaß gemacht, weil ich mich diese Woche mit Britta Schewe unterhalten habe. Sie ist Chief Sales und Marketing Officer bei den Rocket Beans. Das ist ein Online-Sender, der sozusagen 24/7 streamt und beschäftigt sich da eben auch ganz stark mit dem Thema Jugendschutz. Das muss man ja als Sender und als Publisher irgendwie tun, dass man guckt, dass die Inhalte eben den Jugendschutzanforderungen gerecht werden. Und genau darüber haben wir mit ihr gesprochen. Also das Thema Jugendschutz im Bereich Gaming, aber halt auch eben im Bereich Streaming und Content Creation. Das war sehr spannend, weil ich da ganz viel Neues gelernt habe über das Thema Jugendschutz. Unter anderem zum Beispiel, was da überhaupt die Auflagen sind, wer da eigentlich, also ob die Plattform oder der Publisher in Verantwortung steht, welche Verträge es da gibt, wer die Regeln macht und eben wer sie durchsetzen muss und wer dann dafür sorgt, dass sie durchgesetzt werden. Also sehr, sehr spannendes Thema, beziehungsweise eigentlich ein Thema, was ein bisschen erschlagend sein kann, aber Britta hat die Fähigkeit, das sehr, sehr gut zu erklären und so, dass ich das am Ende total gut verstanden habe und so, dass ich das Gefühl hatte, ah, okay, jetzt habe ich so ein bisschen so eine Vorstellung davon. Das heißt, auch wenn das Thema Jugendschutz vielleicht auf dem ersten Klang nicht so sexy wirkt, war das eine sehr lustige und unterhaltsame Folge, in der ich viel gelernt habe über Jugendschutz im Bereich Content Creation und Gaming und Streaming und so. Also super spannend. Hört euch die Folge auf jeden Fall an. Es lohnt sich. Bevor ich euch jetzt in die Folge entlasse, nochmal kurz ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und zwar ist ja das Thema so KI und Deep Learning ist ja jetzt schon eine ganze Weile, also es ist wirklich jetzt kein Trend mehr, das ist ja schon normal und die Phase, in der jeder dieses Wort ständig in irgendeinem Satz benutzt hat, um schlau zu klingen, ist Gott sei Dank auch schon vorbei, aber ich finde es gerade bei solchen Themen immer ganz schön, wenn man eine Vorstellung davon hat, wie das eigentlich funktioniert, die vielleicht über das, was man braucht, um es irgendwie zu vermarkten, auch hinausgeht. Also wirklich mal so zu verstehen, was passiert da eigentlich im Hintergrund, zumindest so in den Ansätzen. Und mein Kollege Stefan, der hat einen ganz tollen Artikel dazu geschrieben mit dem Titel Was ist Deep Learning, wo er das wirklich mal so basic erklärt. Also was ist eigentlich ein neuronales Netz? Was für Algorithmen stehen hinter Deep Learning? Welche Unterschiede gibt es? Also Supervised Learning oder eben Unsupervised Learning. Das ist sehr, sehr gut zusammengefasst und es ist ein sehr toller Artikel, den ich euch wärmstens ans Herz lege und den findet ihr natürlich in den Shownotes. Herzlich willkommen, Britta Schewe. Schön, dass du da bist erstmal hier bei Tech und Trara.
Danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Das ist tatsächlich auch, kann man ja vielleicht mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ist ein bisschen eine ungewohnte Aufnahmesituation für mich und für dich weiß ich nicht, ob du das schon mal so gemacht hast, aber wir haben sozusagen gerade so ein ganz kleines Publikum bei der Podcast-Aufnahme dabei, machen das über Discord und das bedeutet, heute gibt es das erste Mal eine Folge, wo praktisch auch Fragen kommen können, die nicht nur von mir stammen. Das heißt, in dem Fall sogar SchauerInnen gerade, die gerade zuschauen, können praktisch Fragen in Chat stellen und die kann ich dann in das Gespräch mit einfließen lassen, ansonsten ganz normale Situation. Aber jetzt erstmal die Frage, geht's dir soweit gut?
Ja, mir geht's hervorragend. Also im Rahmen der Umstände, dass man ständig zu Hause sitzt, geht's eigentlich ganz gut.
Okay, also du sagst praktisch so gut, wie es einem momentan gehen kann.
Genau, ja. Ich glaube, es gibt selten Leute, die sagen, dass sie gerade rundum happy sind.
Ich habe die Zeit meines Lebens gerade, ja, genau. Das ja, sagen genau. Wohl die Doch, ich kenne tatsächlich zwei Leute, die sagen, nö, eigentlich ist gerade ganz geil, aber das finde ich auch immer ein bisschen verwunderlich. Genau, wir sprechen ja heute so ein bisschen über das Thema, ja, im weitesten Sinne Jugendschutz, Jugendschutz in Bezug auf Gaming und vor allen Dingen Jugendschutz in Bezug auf das Stream oder aus der Perspektive eines Senders, weil das habe ich ja gerade schon den Leuten so ein bisschen erklärt. Das ist ja deine Herkunft, du kommst ja von den Rocket Beans, du bist da Chief Sales and Marketing Officer und beschäftigst dich eben viel mit dem Thema Jugendschutz und darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Wie bist du, also wie kommt es, dass du dich damit so viel befasst, also so Chief Sales wäre jetzt nicht, also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das die erste Anlaufstelle ist.
Ist es auch nicht. Also deswegen muss ich auch alle Aussagen, die ich mache, immer unter einem kleinen Disclaimer sozusagen setzen, weil ich nicht unsere Jugendschutzbeauftragte bin in dem Sinne. Mhm. Mich das Thema Jugendschutz aber schon seit einiger Zeit begleitet und ich deswegen auch ich sag mal so, hobbyjuristisch interessiert bin. Mhm. Und das hat mich zum ersten Mal, wurde ich mit dem Thema Jugendschutz konfrontiert, als ich bei der Deutschen Telekom gearbeitet habe und Erwachsenenunterhaltung eingekauft habe. Mhm. Also quasi Filme ab 18 in einem geschlossenen Benutzerbereich der Deutschen Telekom. Und das ist schon eine ganze Weile her. Das war so Anfang, Mitte der 2000er. Mhm. Und ich bin immer wieder wahnsinnig schockiert festzustellen, wie wenig sich da in 15 Jahren getan hat, sozusagen.
Ja.
Was tatsächlich den Umgang im Internet mit jugendschutzrelevanten Inhalten anbelangt. Und da ist es für mich, ehrlich gesagt, herzlich egal, ob es sich dabei um pornografische Inhalte handelt oder um Spiele oder um sonst irgendwelche Inhalte, die von Kindern nicht konsumiert werden sollten. Also von daher mache ich da gar keine qualitative Unterscheidung in den Branchen.
Ja, genau, das kann man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Der Fokus dieses Podcasts ist heute nicht, dass wir jetzt so super doll, man könnte jetzt ja auch anfangen, die Sinnhaftigkeit von bestimmten Jugendschutzgeschichten, das glaube ich, fassen wir gar nicht so doll an, das Thema. Es sei denn, du hast da eine starke Meinung zu manchen Dingen, aber es geht vor allen Dingen so ein bisschen heute darum, was es da so für Regularien gibt und wer da auch so ein bisschen, also wie da eigentlich die Verantwortlichkeiten geklärt sind. Und das wäre auch so ein bisschen meine nächste Frage, weil wir hatten ja schon mal so ein bisschen so ein Vorgespräch und haben schon mal so ein bisschen gesprochen und da hast du mir auch schon mal so ein paar Einblicke gegeben. Aber früher war es ja so, wenn man jetzt mal noch so ein bisschen vordigital denkt, Jugendschutz war ja dann einfach damit abgehandelt, dass man sagt, naja, das kannst du halt nicht kaufen oder nee, in diese Ecke der Videothek darfst du leider noch nicht rein. Genau. Und dann war es irgendwie gut und dann hat man irgendwie einen 18-Jährigen vorgeschickt, der dann die Spiele für einen gekauft hat. Das ist jetzt dann nicht mehr so. Und da wäre jetzt so ein bisschen meine Frage, welche Institution, welche Parteien gibt's da in diesem Bereich eigentlich? Also wer ist da eigentlich relevant sozusagen aus deiner Perspektive?
Ja, also der gesetzliche Rahmen als solches ist immer quasi das Jugendschutzgesetz. So. Und was Medien anbelangt, hat es immer den Jugendmedienschutzstaatsvertrag gegeben sozusagen. Ne? Also das Jugendschutzgesetz ist ein Bundesgesetz vom Familienministerium oder Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Also ich sage immer das Bundesministerium für alles außer Männer, Single-Männer sozusagen.
Eigentlich weird, dass die da nicht mit drin sind, aber ja.
Ja, nur wenn sie Teil einer Familie sind. Ansonsten gilt das Bundesministerium für die nicht. Amüsiere ich mich immer drüber. Nein, ja. Aber Scherz beiseite, also das ist ein Bundesgesetz, das von diesem Bundesministerium eben quasi überwacht wird. Und das Jugendschutzgesetz gilt eigentlich für Träger und Offline-Medien, ne? Also CD-ROMs und DVDs und so, ne? Und da gab es natürlich auch diverse Reformen und seit 2003 dürfen Spiele zum Beispiel nur noch nach Kontrolle durch die USK überhaupt abgegeben werden, also verkauft werden, und nicht geratete Spiele dürfen nur noch an Erwachsene verkauft werden, also wenn sie nicht über eine entsprechende Alterskennzeichnung erfolgen. So.
Okay.
Mit dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag wird der Jugendschutz im Bereich Rundfunk und Telemedien geregelt, sozusagen. Okay. Und die Unterscheidung in Rundfunk und Telemedien soll im Prinzip durch den neuen Medienstaatsvertrag aufgelöst werden. Also schon jetzt, wenn ich es erkläre, wird einem schon schlecht beim Zuhören.
Ja, wobei du es sehr gut erklärst, aber ich verstehe das, wenn man sich, also du musstest dir das ja wahrscheinlich auch alles erstmal kompliziert anlesen, bevor. Okay, also um das mal kurz zusammenzufassen, jetzt aktuell gibt es diesen Vertrag, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, Jugendschutz.
Also der Medienstaatsvertrag, der regelt im Prinzip alles, was Medien und besonders im Online-Bereich machen müssen, also sogenannte Medienintermediäre sozusagen. Dort wird alles im Medienstaatsvertrag geregelt. Und da gibt es halt auch eben bestimmte Jugendschutzregelungen. Mhm. Aber eigentlich gilt immer das Jugendschutzgesetz, wenn man so will.
Okay, das heißt, da geht es dann auch ein bisschen darum, wie das Jugendschutzgesetz praktisch in zum Beispiel online, aber auch analogen oder klassischen Medien umgesetzt werden kann. Das ist da drin mit behandelt. Und der löst jetzt so ein bisschen diesen alten ab, wo doch eine Unterteilung war in Rundfunk und Online-Geschichten. Ne? Das hatte ich richtig verstanden.
Ja, also es gab den Rundfunkstaatsvertrag und der ist jetzt durch den Medienstaatsvertrag ersetzt worden.
Okay, gut.
Eben weil immer klarer wird, dass du quasi nicht mehr nach nach Medien, also du kannst nicht mehr so aufteilen die Medien, wie du es noch vor 20 Jahren konntest, sozusagen. Ne? Es gibt aber immer noch, und das ist auch eine große Kritik, die zum Beispiel vom Gameverband geäußert wird oder auch von anderen Branchenvertretern, die sagt, wir müssen das noch mehr auflösen. Es darf eigentlich gar keine Unterscheidung mehr geben. Zum Beispiel, wenn du ein Game published, dann darf es keine Rolle spielen, ob das auf einem Trägermedium veröffentlicht wurde oder über einen Online-Store, ohne dass da ein physischer Datenträger in Verbindung steht. Und da gibt es zum Beispiel immer noch unterschiedliche Regelungen.
Was eigentlich wirklich absurd ist, ja. Weil letzten Endes ist es ja dasselbe. Also das ist ja, wenn man es so überträgt, ob du jetzt ein Buch als Buch oder auf einem E-Reader oder auf deinem Computer liest, macht ja eigentlich keinen Unterschied.
Genau, richtig. Also es wird eher nach Verbreitung unterschieden als nach als nach Inhalten als solches. Und das ist das Kernproblem, was auch viele haben, sozusagen.
Würde es nicht eigentlich mehr Sinn machen, sogar eher nach Inhalten zu unterscheiden? Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, dass Spiele haben ja viel diese Glücksspielkomponente, Lootboxen, Belohnungssysteme, teilweise ja auch so Wettgeschichten und sowas. FIFA zum Beispiel war ja so ein ganz populäres Beispiel, wo du dir diese Packs kaufen konntest und du wusstest nicht, was drin ist und dann wurden die gehandelt und das für echt Geld und so. Das kann jetzt eine YouTube-Serie, glaube ich, nicht ganz so abbilden. Also eigentlich wäre es doch sinnvoller, sogar da noch stärker zu unterscheiden, oder?
Genau, also Glücksspiel ist jetzt auch gerade sozusagen ein Leitkriterium geworden für, also beziehungsweise die Aspekte des Glücksspiels sozusagen. Ne? Mhm. Also wie zum Beispiel ein solches Glücksspiel, ist es überhaupt ein Glücksspiel, wie ist das eingebunden, in welcher Form werden da Leute überredet, bei irgendwas mitzumachen, können das Kinder überhaupt unterscheiden sozusagen. Ne? Mhm. Also gerade dieses Kriterium ist jetzt auch aufgenommen worden als ganz wichtiges Kriterium zur Einschätzung von Altersstufen.
Ja.
Ne? Also ein Sechsjähriger kann das nicht überblicken, ein 16-Jähriger kann das sehr wohl überblicken sozusagen. Ja. Ne? Und der hat sein Taschengeld auch in der Regel selbst im Griff.
Ja.
So, und insofern musst du jetzt Glücksspiel nicht komplett verbieten, aber du musst es halt für bestimmte Altersgruppen, wie soll man denn sagen, den Zugang erschweren oder nicht möglich machen.
Ja, okay. Ja, ich weiß gar nicht, wie das bei FIFA zum Beispiel ist. Das Spiel ist ja ab wie vielen Jahren ist das Spiel freigegeben, aber ist ja relativ, also ab 12 oder wenn nicht sogar ab 6, weil spielen ja erstmal nur einfach Leute Fußball. Und da ist aber ja diese Mechanik eben enthalten gewesen. Ich glaube, in Belgien wurde es dann irgendwie auch verboten. Aber ist jetzt auch ein bisschen Halbwissen, bin ich ehrlich. Aber okay, das heißt, wir haben jetzt diese Regularien. Also wir haben dieses Jugendschutzgesetz, wir haben den Medienstaatsvertrag, da ist dann alles mehr oder weniger ja erstmal soweit festgelegt, wie Dinge zu sein haben. Und jetzt ist das aber ja nur die eine Hälfte der Medaille. Auf der anderen Seite geht es ja dann darum, zu schauen, wie kann man das jetzt umsetzen. Und wen betrifft das da? Ich lese übrigens gerade, hat jemand geschrieben, FIFA ist ohne Altersbeschränkung. Aber also wie wird das jetzt sozusagen umgesetzt? Welche Parteien sind da involviert? Also die Plattform, die Publisher. Wen betrifft das alles? Betrifft das jetzt jeden kleinen Streamer, der irgendwie sich mal abends vor Twitch setzt und für 10 Leute streamt?
Naja, in der Theorie müsste es sie schon betreffen. Ne? Mhm. Also das ist eben genau, das ist eben auch genau der Punkt und das ist auch genau das, was die Diskussion gerade so wahnsinnig spannend und langwierig macht.
Ja.
Also du hast natürlich zum einen den Hersteller eines Inhalts als solches. Ne? Also wenn ich jetzt ein Publisher bin und ich stelle ein Spiel her, dann muss ich das erstmal durch die USK raten lassen, also quasi mit einem Alterskennzeichen versehen lassen. Mhm. Oder halt, es gibt jetzt auch internationale Initiativen, die ein solches Rating vornehmen können. Da ist die USK auch mit involviert beispielsweise. Das ist die International Age Rating Coalition, EARC heißt die. Und mit denen kann man zum Beispiel zusammenarbeiten wir haben zum Beispiel als Rundfunksender arbeiten wir auch mit der USK zusammen und stellen denen zum Beispiel alle Fragen, bei denen wir unsicher sind. Und unser Jugendschutzbeauftragter ist auch ein Kollege von der USK selbst, sozusagen. Okay. Ne? Also mit denen tauschen wir uns zum Beispiel ganz eng aus und reden halt darüber, hey, sag mal, was passiert denn, wenn wir jetzt zum Beispiel in unserem Kinomagazin einen Trailer bewerben, der FSK 12 geratet ist, aber eigentlich einen FSK 18 Film bewirbt und sowas. Ne? Also es gibt halt immer wieder Fälle, bei denen man selber unsicher wird oder ein Redakteur unsicher wird und dann fragen wir bei denen nach und können mit denen zusammenarbeiten. Das kann ich also auch sehr empfehlen sozusagen.
Ja.
Einfach sich an die freiwillige Selbstkontrolle zu wenden, also USK für die Unterhaltungssoftware oder halt eben die FSK für Fernsehen. Da kann man aber auch als Online-Anbieter sozusagen auch an. Das ist jetzt auch nicht so das Thema.
Okay, das heißt, das betrifft dann erstmal jeden, also jeden, der also gerade auch, sag ich mal, auf der Publisher-Seite, also wenn ich jetzt Spiele mache und so. Ja. Und zum Beispiel jetzt ja auch bei Rocket Beans ist es ja ein gutes Beispiel. Wie ist es denn, weil ihr zeigt ja auch viel so Gameplay und wie du sagst, gerade Trailer und Ausschnitte und sowas. Also wie ist das dann? Wie könnt ihr überhaupt dafür Sorge tragen? Weil ihr ladet eure Sachen auf Twitch und YouTube hoch im Wesentlichen oder ihr streamt auf beiden Plattformen und auf YouTube landen sie. Und wenn ihr jetzt irgendwie Gameplay von einem Spiel habt, das ab 16 oder ab 18 ist, wie könnt ihr jetzt dafür sorgen, dass das dann nur 16- und 18-Jährige auch sehen?
Das können wir selber erstmal nur bedingt überhaupt sicherstellen. Wir tun aber natürlich das Bestmögliche, um es sicherstellen zu können. Das heißt, auf unserer Webseite als solches setzen wir das USPROC, also die HDE-XML ein. Das ist eine Software sozusagen, die auch von der Kommission für Jugendmedienschutz, Jugendschutz in Medien quasi, ich sag mal, erstmal abgesegnet wurde. Und das ist eine Software, die wir auf unserer Webseite einsetzen, die auch auf YouTube eingesetzt wird und auch auf Twitch eingesetzt wird. Und wenn du quasi als Elternteil deinen Computer mit dieser Software ausgestattet hast, dann werden dir zum Beispiel FSK 18 Inhalte überhaupt nicht angezeigt.
Okay.
Wenn du diese Seite besuchst, sozusagen. Ja. Dann wird quasi alles, was FSK 18 unter Twitch läuft oder unter YouTube läuft, ausgeblendet. So. Es ist auch nicht so, als ob jedes Format von uns jetzt automatisch FSK 18 ist, nur weil wir sagen, wir sind ein Sender, der sich an Volljährige richtet, sozusagen. Ne? Also da haben wir haben trotzdem FSK 6 und 12er Inhalte und sowas, ne? Weil du kennst ja unsere Sachen, das ist ja meist Talk-Formate.
Klar.
Und bis du da im FSK 18 Bereich landest, dann musst du dir aber auch mit den Kraft- und Genitalausdrücken richtig Mühe geben. und es dann auch richtig ernst meinen mit der Gewaltverherrlichung quasi. Und das kommt wirklich sehr, sehr selten vor, sozusagen. Ja. Das heißt, wir sichern uns einmal darüber ab, über den Punkt, was wir zeigen und wie wir es zeigen. Also wie gesagt, man kann auch über einen FSK 18 Film sprechen und einen anderen, anders geschnittenen Trailer zeigen, ohne dass du quasi sofort in der FSK 18 Schiene landest, sozusagen. Also das kann man natürlich machen, man muss halt sich einfach gewahr darüber sein, was man erzählt und was man zeigt. Also auch bei einem Spiel im Gameplay musst du jetzt nicht unbedingt den zerschossenen Kopf zeigen, wenn es eigentlich vielleicht um Strategiehintergründe oder sowas geht. Ne?
Ah, okay, also, aber das ist ja zum Beispiel, also das ist ja schon mal noch ein gutes Detail. Das heißt, ich lande nicht automatisch in einem FSK 18 Bereich oder USK, je nachdem, wenn ich das Spiel an sich zeige, sondern dann geht es um die Inhalte in dem Spiel, die dafür sorgen, dass es überhaupt erst diese Einstufung bekommen hat.
Also, wie so gesagt, wurde uns das auch mal mitgeteilt, ja,
okay, genau.
Man kann nie Pauschalregelungen weitergeben. Da kann man sich ganz schnell um Kopf und Kragen reden, sozusagen. Ne? Also es sind immer Einzelfallentscheidungen, die da getroffen werden.
Ja.
Und wenn sich mehrere Leute bestimmte Trailer angucken, auch innerhalb so einer Behörde selber, gibt es zum Teil auch unterschiedliche Meinungen. Ne? Also wie denn etwas zu raten und zu bewerten ist. Das heißt, auch die treffen in der Regel immer Einzelfallentscheidungen.
Ja.
So, aber ja, es heißt das bedeutet, nur weil man über etwas spricht sozusagen, muss es nicht gleich mit derselben Altersfreigabe vergeben sein wie das Endprodukt, über das du sprichst, sondern es kommt auch immer darauf an, wie du darüber redest sozusagen, ne? Ja. Und natürlich solltest du es auch nicht so machen, dass wenn du ein Kinderangebot betreibst und über ein Erwachsenenangebot oder Inhalt sprichst, dann kannst du auch nicht dem Kind sagen, wir benutzen jetzt mal nur Babysprache und es geht hier um FSK 18, aber wir empfehlen dir total, dass du dieses Spiel spielen solltest oder diesen Inhalt konsumieren solltest, obwohl er für deine Altersklasse nicht geeignet ist. So. Also das wäre dann natürlich auch nicht erlaubt, sozusagen, einem Kind zu erklären, dass es cool ist, was ab 18 zu gucken. Mhm. Aber, also man muss es immer quasi in einen Kontext setzen und auch im Hinterkopf behalten, wen adressiere ich da jetzt gerade. Also ich kann durchaus mit Erwachsenen über einen Erwachseneninhalt reden, ohne einen Erwachseneninhalt zu zeigen.
Ja, stimmt, genau. Okay, so. Aber das heißt, wir halten fest, man kann keine generellen Weisheiten da irgendwie formulieren. Sollte man auch dazu sagen, dass was wir jetzt hier reden, ist natürlich das ein Podcast. Wenn ihr da auf Nummer sicher gehen wollt, dann hast du schon gesagt, dann wendet euch vielleicht einfach selber an die USK, falls das ein Thema ist.
Ja.
Was mich jetzt aber sozusagen ein bisschen losgelöst von dem konkreten Fall mal interessieren würde, wie das denn mit der Verantwortlichkeit geregelt ist. Weil ich kann mir vorstellen, wenn jetzt, ich bin jetzt YouTuber und ich habe jetzt gerade alle drei Dead Space-Spiele gespielt. Die sind sehr brutal, da werden sehr viele Gliedmaßen durch die Gegend geschleudert. Also es ist ein bisschen eklig. So, jetzt lade ich das hoch auf YouTube.
Mhm.
Und dann gibt's ja auch Einstellungen, die ich machen kann. Also ist nicht speziell für Kinder oder ist speziell für Kinder und so. Da habe ich das auch alles richtig gemacht. Wer hat jetzt die Verantwortung dafür, dass der Jugendschutz eingehalten wird? Was ist meine Verantwortung und wer trägt dafür Sorge? Ist das YouTube oder muss ich das letzten Endes machen?
Mhm. Also es ist eine sehr, sehr, sehr spannende Frage. Und also ich habe es ja eingangs erwähnt, ich bin Hobbyjuristin, ne? Also dementsprechend muss das auch bewertet werden von eurer Hörerschaft. Also das sind genau solche Fragen, die ich mir persönlich auch stelle. Weil letztendlich ist es so, natürlich bist du als Inhalte schaffender Mensch oder Institution oder Firma, bist du dafür verantwortlich, was du produzierst.
Mhm.
So, ne? Also man kann sich da nicht einfach aus der Verantwortung rausstehlen.
Mhm.
Aber wenn ich kennzeichne, dass dieser Inhalt jetzt beispielsweise sich ausschließlich an Erwachsene richten soll und auch die entsprechende Box anklicke, sozusagen, dass mein Inhalt erst ab 18 ist, dann ist es aus meiner Sicht klar, dass der Plattformbetreiber in die Verantwortung genommen werden muss.
Mhm.
Weil ich als Streamer kann ja nicht die technischen Gegebenheiten einer Plattform bestimmen.
Ja.
Das interessiert YouTube ja nicht, ob ich jetzt finde, dass die den Jugendschutz jetzt klar geregelt haben, technisch oder nicht. Ne, das heißt, die müssen in die Verantwortung genommen werden. Und das werden sie jetzt auch durch den neuen Medienstaatsvertrag immer mehr. Also da geht es nämlich nicht nur um die Verantwortlichkeit in solchen Fällen mit, sondern es geht auch um solche Sachen wie, wie empfehlt ihr denn andere Angebote? Wie ist denn die Auffindbarkeit lokaler Angebote im Vergleich zu internationaler? Gebt uns da mal Auskunft.
Mhm.
So. Das ist zum Beispiel das Gute daran, dass der Medienstaatsvertrag dahingehend aufgebrochen wurde. Also Medienintermediäre wie Facebook, Google und Co. und YouTube und so, die werden jetzt halt immer mehr da reingezwungen, Auskünfte zu geben, wie sie denn eigentlich sortieren, empfehlen, zeigen und schützen.
Mhm.
Aber es ist nicht in dem Vertrag festgehalten, in welcher Detailtiefe sie das machen müssen.
Okay. Aber also jetzt mal so aus User-Sicht merkt man schon, dass das doller geworden ist. Ne? Also so in den letzten zwei, drei Jahren gab es ja auch immer mal wieder so bei dem einen oder anderen Streamer, der dafür bekannt ist, bisschen schwierige Aussagen zu machen.
Mhm.
Oder es gibt ja auch so ein paar Streamer, die sich so darauf spezialisiert haben, Glücksspiele zu spielen, also so Automaten-Daddel-Dinger. Und da hat es ja schon auch so ein paar. Also zumindest dann seitens Twitch, glaube ich, gab es da dann auch mal auf den Sack. Also da wurden dann ja auch
Grenzfälle.
So ein paar Grenzfälle. Was ich krass finde, ich meine, da sitzen teilweise Leute, also ich meine, kann man ja sagen, Knossi ist ja so ein Streamer, der ist riesig und der zockt ja nur Daddelautomaten und nicht mit Spielgeld.
Wow.
So, und da gucken natürlich auch Kinder zu. Und ich, und also ja.
Ja, der hat jetzt immer schön bei RTL eine Show gekriegt.
Ja, und das finde ich krass. Also dass das sowieso überhaupt möglich ist, dass das so eine Bekanntheit bekommt, verstehe ich, weil ich persönlich kann es nicht nachvollziehen, ich bin jetzt nicht so der Knossi-Fan, aber das kann ja nicht sein, dass das vom Jugendschutzgesetz her erlaubt ist, dass Kinder sich das angucken dürfen. Zumindest nicht nachdem. Aber wie kann es denn sein, dass es trotzdem geht? Also gut, ich meine, hat Twitch eine Altersbeschränkung generell? Also ab wie vielen Jahren darf man sich da einen Account machen?
Oh, ich glaube, sie haben eine 14.
Okay,
also,
aber gut.
Müsste ich jetzt aber auch nochmal reingucken. Also, aber die, da bin ich mir relativ sicher, dass sie eine haben, ja.
Aber einen guten 14-Jähriger, ich schreibe gerade auch in Twitch jemand, in Twitch, wow, in Chat schreibt gerade jemand, 13 Jahre ist das bei Twitch. Aber 13, gut, also ein 13, 14-Jähriger, der darf sich das ja auch nicht anschauen. Und also da kann ja Twitch, ja, was, also Twitch macht doch nichts, um das zu verhindern, oder? Oder bin ich da jetzt schief gewickelt?
Nee, doch, also die setzen zum Beispiel auch Youthprog ein. Mhm. Also das tun sie auch und da kannst du ja auch verschiedene Altersstufen sozusagen angeben. Das tun sie, aber das ist eben, das ist auch eine Sache, die zum Beispiel ganz, ganz schwer festzulegen ist und die auch sozusagen medienpolitisch stark in der Diskussion steht. Wie kannst du eigentlich eben solche Plattformen dann auch irgendwo regulieren und zum Beispiel Vorgaben machen, die in so eine Richtung gehen, wie du sie jetzt gerade nennen würdest? Weil im Grunde genommen könnte Twitch sagen, hier, pass mal auf, wir haben hier unsere Regeln, wenn du die stehen unter den AGB, diese 30 Seiten, die jemand durchliest, ja. Und da steht drin, du sollst nicht das bewerben, du sollst nicht dies machen, du sollst deinen Nachbarn lieben und du sollst keine Ahnung was, ja. Mhm. Wenn ein Streamer wie ein Knossi, ja, muss ja nicht unbedingt der sein, aber
ja.
So ein Typ wie der halt Produkte wie diese bewirbt und die lokale Gesetzgebung sieht etwas Gegenteiliges aus, dann kann Twitch sich gerne mal auf die AGB zurückbesinnen und sagen, hier steht doch da, sollst du ja nicht machen, hast du trotzdem gemacht, dein eigenes Pech. Also okay. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, bei denen es quasi am Ende des Tages beim Streamer hängen bleibt, sozusagen, der sich selber darüber informieren muss, was er machen darf und was nicht, sozusagen.
Mhm.
Und das ist, finde ich auch vollkommen in Ordnung, sozusagen. Aber ich finde es sehr, sehr schwierig, eben genau diesen Grenzbereich zu definieren und zu sagen, okay, aber wenn wir jetzt zum Beispiel festlegen, dass ein Inhalt nur für Leute ab 16 geeignet ist und ich das auch angebe auf der Plattform, dann muss die Plattform das auch selber gewährleisten können.
Mhm.
Und das können diese Plattformen. Allerdings nach welchen Kriterien?
Ja.
Der Punkt ist ja, bei YouTube kann ich ja einfach anklicken, ich bin 99 Jahre alt und dann bin ich für YouTube 99 Jahre alt. Ist das ein wirkungsvoller Jugendschutz dann sozusagen? Ist er nicht? Und deswegen haben die zum Beispiel auch Youthprog.
Aber Youthprog funktioniert ja nur, wenn sich dann sozusagen die User, also wenn die auf ihrem Rechner das entsprechende Programm installiert haben und das müssen dann ja die Eltern machen.
Korrekt.
Und das, also... Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht immer der Fall ist.
Korrekt.
So, mein 16-jähriges Ich hätte auch, glaube ich, versucht, da möglichst viel drum rumzukommen um sämtliche Einschränkungen. Und also das passiert ja nicht immer.
Ja, das ist natürlich jetzt rein hypothetisch. Aber ja, das ist natürlich eine ganz große Gefahr, die da besteht. Und,
ja.
Oder zumindest eine Lücke im Jugendschutz, ja.
Dann wäre so ein bisschen die Frage, wie wäre das denn ideal? Also ich meine, das kann man ja eigentlich gar nicht anders machen, ne? Also das ist zumindest nicht mit dem System, wie es jetzt gerade ist, dass du dich im Grunde ja mit einer Fake-E-Mail-Adresse überall anmelden kannst, dass du dein Alter musst du ja nicht verifizieren oder so, dann geht es ja eigentlich gar nicht anders.
Ja, man hat so ein bisschen das Problem, also die technologische Entwicklung überholt sozusagen das Juristische mit dem Hintern beim Laufen.
Mhm.
Ne? Weil die Plattformen und die Medien entwickeln sich schneller, als die Gesetzeslage sich entwickeln kann. Wir haben gerade gesehen sozusagen, dass es eine Vielzahl unterschiedlicher Verträge gibt, die eigentlich dasselbe Phänomen regeln sollen.
Mhm.
Zumindest Dinge, die sich überschneiden. Und niemand, der sich wirklich immer wieder regelmäßig damit befasst, kann dir quasi den Unterschied zwischen dem Jugendschutzgesetz, dem Telemediengesetz, dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dem Medienstaatsvertrag und sonst irgendwas nennen. Ne? Da steigt keiner mehr durch.
Nee.
Und vor allen Dingen nicht der Streamer nebenan. So.
Ja.
Und die Frage ist, inwieweit kannst du letztendlich auch Plattformen dazu zwingen, Verantwortung stärker zu übernehmen, auch auf lokalen Märkten, egal ob sie international angelegt sind oder nicht. Also das ist ja so ein bisschen das Problem, dass zum Beispiel große US-amerikanische Unternehmen quasi eine One-Size-Fits-All-Lösung weltweit anfertigen und man dann sozusagen auf der lokalen Ebene das Regulierungsproblem hat, weil der Jugendschutz zum Beispiel nicht übereinstimmt zwischen ihren Regelungen und zwischen unseren Regelungen. Also die deutsche Gesetzgebung ist da viel strenger als zum Beispiel eine amerikanische oder eine englische. So. Und dann hast du, und dann weißt du halt zum Beispiel nicht, und das ist auch eine Sache, die diskutiert wird, inwieweit kann man, also muss man das Zielland, in dem eine Plattform ausspielt, regulieren? Oder kann man zum Beispiel sagen, hier, was weiß ich, Irland ist jetzt für Google verantwortlich, europaweit, da haben die Headquarter, also regulieren wir in Irland. Und nicht die deutschen Auswüchse sozusagen einer internationalen Plattform.
Okay, ich verstehe.
Das ist zum Beispiel auch eine sehr, sehr spannende Frage gerade.
Ich hatte gerade so einen Gedanken, weil ich dann so überlegt habe, wie das denn bei zum Beispiel Netflix geregelt ist. Und da hast du ja diese PIN, die du einstellen kannst. Und die haben ja natürlich, aber dann ist mir irgendwann, die haben ja den entscheidenden Vorteil, dass die Leute da ja irgendwie in irgendeiner Form bezahlen müssen und das Ganze mit einem Konto hinterlegt ist. Und bei einem Konto glaube ich, bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, du kannst bei Netflix nicht einen Fall, also ein Sechsjähriger hat meistens noch kein Girokonto und wenn er eins hat, glaube ich, dann ist irgendwo in den Daten hinterlegt, dass der erst sechs ist und dass er sich gar nicht registrieren kann. Das heißt, das wäre ja tatsächlich eine Möglichkeit, dass man einfach sagt, naja, gut, also du musst ja nicht wirklich für die Inhalte bezahlen, aber du musst dich halt über dein Konto oder über eine Hin- und Herzahlung, eine Hin- und Herbuchung von Geld einmal verifizieren, wenn du 18 plus Inhalte sehen musst. Aber das ist wahrscheinlich das Problem, könnte ich mir jetzt vorstellen, aber korrigiere mich da gerne, dass eben diese großen, ich kann sie gerne beim Namen, Google, Facebook, Twitch, Amazon, der ganze Verbund, dass die natürlich nicht so interessiert darin sind, solche Dinge dann auch wirklich umzusetzen, wenn sie ihren Geschäftsmodellen schaden.
Und genau. Also ja.
Ja, und
also die müssen halt also das ist gar nicht sozusagen verurteilenswert, aber die müssen natürlich dazu gezwungen werden, weil wie gesagt, die verdienen daran, die verdienen an dem Traffic sozusagen, ne? Und natürlich hält sich da jeder irgendwie Kinder als schützenswerte Individuen sozusagen halt natürlich tragen natürlich alle vor sich her und sagen, was wir können und was in unserer Macht steht. Aber do they?
Ja, really? Stimmt. Ja, stimmt. Und aber gut, also öffentlich sagen ja Kinder sind uns eigentlich egal. Das ist keine gute PR auf jeden Fall. Ja, nee, stimmt. Aber das macht ja auch so ein bisschen das Thema auf, so, also wenn man mal so ein bisschen auch generell auf diese großen Plattformen, weil letzten Endes ist ja, also gerade in den Online-Medien ist ja, wenn man jetzt nicht gerade wie wir oder wie ihr irgendwie eine eigene Website hat, und bei euch ist es ja noch krasser, weil ihr habt ja viel Traffic, könnte ich mir vorstellen, über YouTube und Twitch. Das heißt, da ist ja dann auch eine Abhängigkeit da. Also du bist ja total, also auch tatsächlich nicht nur beim Thema Jugendschutz, aber auch generell, du bist ja mega abhängig von Plattformen und wir auch im Grunde, weil ne, auch als Website bist du auch darauf angewiesen, dass Traffic von Google zu dir kommt. Das heißt, auch da bist du wieder in den Algorithmen. Und dann, und das würde mich auch mal interessieren, ich weiß nicht, wie viel du da erzählen kannst, aber sag einfach gerne Stopp, wenn es zu viel ist. wie ihr das handhabt mit dem Thema Inhalte für die Plattform machen, in dem Sinne, dass man dem Algorithmus in die Hände spielt. Damit meine ich nicht zwingend, die Plattform zu verstehen und zu gucken, okay, was für eine Art, also 2-Stunden-Videos auf TikTok gehen ja zum Beispiel einfach nicht, aber und also diese Brücke, weil es ist ja schon so, wenn man sagt, okay, ich gehe von der Richtung, was finden wir gut, was glauben wir hat Qualität, dann kann es ja passieren, dass man vielleicht dem Algorithmus nicht in die Hände spielt und damit auch einfach Traffic einbüßt und Reichweiten und so. Wie handhabt ihr das?
Ja, mit langen Zähnen internen Diskussionen, inwieweit wir einen goldenen Mittelweg finden können. Also wir sind uns bewusst, dass wir für bestimmte Plattformen geeigneter sind und für andere weniger.
Ja.
Wir stellen uns auch sehr aktiv die Frage, auf welchen Plattformen wir stattfinden wollen und auf welchen nicht. Und wo wir auch unsere Zielgruppe sehen und wo nicht. Und dementsprechend, also zum Beispiel wollen wir jetzt das YouTube-Game sozusagen ein bisschen professioneller spielen und werden auch in den nächsten Monaten immer mehr Experimente machen mit Inhalten, die wir für diese Plattform nochmal gesondert aufbereiten, um zu gucken, ob sich das wirklich auf den Traffic so krass niederschlägt sozusagen, weil unsere Formate als solches und die Inhalte, die wir als solches produzieren, die sind jetzt nicht unbedingt das geliebte Algorithmusfutter. Ne? Mhm. Also wenn wir eine Talkrunde machen, die 1,5 Stunden dauert über Käseschnitten, dann ist das jetzt nicht unbedingt irgendwie der Internet-Content, auf den die Welt und der YouTube-Algorithmus gewartet hat, sozusagen.
Naja. Ja,
um uns nach oben zu spülen. Also wir verhalten uns schon sehr häufig sehr antizyklisch und geben da nicht so viel Wert drauf, beziehungsweise bleiben da sehr bei unserem Markenkern sozusagen, den Rocket Beans da einfach hat. Und der nimmt sich einfach Zeit für die Themen, die er besprechen will.
Aber das macht doch bestimmt auch so ein ganz cooles Underdog-Feeling manchmal, oder? Also kann ich mir schon vorstellen.
Ja,
ja, das finde ich auch cool.
Ja, sind wir eh irgendwie immer auf die eine Art oder andere Art und Weise.
Ja.
Weil ich meine, die Jungs gibt's halt auch eben schon eine ganze lange Weile und die Zielgruppe ist da irgendwo mitgewachsen. Und dann springst du halt nicht einfach mal eben so auf jeden Trend ein, nur weil er irgendwie gerade lustiges nächstes 30-Sekunden-Video um die Ecke poppt. Ne?
Ja.
Also da sind wir schon mit einer, ich sag jetzt mal, mit einem Mini-Stoismus gesegnet, der halt irgendwie sagt, naja, gucken wir mal, wie lange dieser Trend jetzt dauert und wenn er in 4 Wochen immer noch aktuell ist, dann gehen wir da mal rein sozusagen. Ja. Ne? Oder irgendwas zeckt uns von Tag 1, dann springen wir da auch schon mal direkt drauf. Aber da sind wir nicht ganz so, ich sag jetzt mal, trendgeil.
Ja, stimmt. So. Aber also das ist auch was zum Beispiel ich auch immer eigentlich gut fand. Ich weiß zum Beispiel, als Fortnite so ein Riesending war, das war bei euch nicht so viel, ne? Das war gar nicht so, aber
nee, das hängt auch immer tatsächlich von den Leuten ab, die sich drum kümmern sollen und müssen.
Ja.
So, ne? Und wenn du da halt irgendwie jetzt keine 20 Leute am Start hast, die Fortnite halt super geil finden, dann machst du in der Regel auch keinen tollen Content. Dann kannst es auch gleich sein lassen. So, und das ist so ein bisschen, also wenn wir uns Themen widmen, dann wollen wir sie halt auch gut machen. Und von daher lassen wir dann auch mal das ein oder andere Thema aus. Aber es gibt immer Diskussionen darüber, ne? Also es ist nicht so, wir sind sehr stark gewachsen in den letzten Jahren. Wir sind jetzt an die 120 Leute. Das ist echt eine Menge. Das hätten wir nicht gedacht vor ein paar Jahren. Und somit wächst natürlich auch die Diskussionen, weil du nur ganz schwerlich eine Einheit von über 100 Leuten bilden kannst. Ne?
Das
ist ja schon bei jeder Schulklasse, wie viel Meinungen es da gibt. Und genau mit sowas haben wir natürlich auch regelmäßig zu kämpfen.
Ich habe mal gelesen, dass bis 150 Leute, glaube ich, regulieren sich Dinge noch mehr oder weniger, also schon mit Diskussion, aber mehr oder weniger durch ein Einheitsgefühl. Und ab dann wird es tatsächlich immer schwierig. Das hat irgendwie so historische Hintergründe. Aber vielleicht sollte man, das habe ich gerade so gedacht, falls einer der HörerInnen Rocket Beans gar nicht kennt, vielleicht einmal, sei das einmal einfach kurz erwähnt. Ich kann es mal versuchen, du korrigierst mich, ich glaube, entstanden ist das Ganze einfach aus Game One, ne? Also es war ja eine MTV-Show mit eigentlich, das sind auch immer noch dieselben Hosts.
Ja.
Ja, genau.
Und also wir haben mehr als damals.
Genau, aber das ist ja so der ursprüngliche Kern so. Und das war ja auch ziemlich erfolgreich. Ich habe das tatsächlich früher auch geguckt. Und dann gab es MTV irgendwann nicht mehr und dann war doch eigentlich die Idee, naja, wir wollen aber gerne weitermachen und dann wurde eben der Internetsender Rocket Beans gegründet, so mehr oder weniger, oder?
Lustigerweise, also ich habe auch mal bei Viacom gearbeitet, witzigerweise wenn
witzig.
Ich mich nicht täusche, zu der Zeit, an dem das gecancelt wurde, also lustigerweise, MTV gab es nach wie vor.
Ja.
Die haben bloß immer gerne mal die Pay- und Free-TV-Strategie ihrer Sender gewechselt.
Ah, okay.
Und das war eben auch auf MTV. Die waren dann mal im Free-TV, dann im Pay-TV, dann wieder Free. Mhm. Ne? Und und Game One wurde dann eben ab einem gewissen Zeitpunkt abgesetzt.
Okay.
So, und dann standen, genau wie du sagst, die Leute so ein bisschen mit dem Arsch an der Wand und haben gesagt, so, was machen wir jetzt? Und haben dann den 24-Stunden-Sender gegründet, sozusagen, der bis heute besteht, so.
Genau, einfach, vielleicht Sinn, das einmal so kurz so zu erzählen, dass das, was das ist, weil, vielleicht aus einer anderen, also wenn jetzt jemand mit den Themen, es ist ja schon sehr Nerd-Culture und Gaming und so, und da vielleicht, so ein bisschen, da einmal alle mit reinzuholen.
Absolut korrekt. Also es dreht sich auch im Übrigen, also Game One und also die haben sich ja sogar schon vor Game One kennengelernt bei Giga TV. Das war so das erste Gaming im Fernsehen Gedöns sozusagen. Und da haben die sich schon kennengelernt. Und das ist also eine ganz, 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 ganz lange Historie. Und der Markenkern heute dreht sich auch immer noch um Spielen. Also wir haben ihn bloß ein wenig erweitert, indem wir sagen, wir spielen halt einfach alles. Also das heißt von Videospielen über Rollenspielen bis hin zu Brettspielen ist da alles dabei sozusagen. Ja. Und wir haben jetzt zum Beispiel in ein paar Tagen geht's los, das nächste Schachturnier.
Stimmt.
Auf dem Sender.
Ja.
Ja, Zugzwang mit Jan Gustafsson, der ja Schachmeister ist. Sozusagen. Ja. Wie heißt es? Großmeister.
Ja, ja, genau.
Ist, genau, der Großmeister heißt es.
Ja.
Und das funktioniert auch wunderbar und so. Also wir widmen uns halt eben der gesamten Bandbreite an Spielen, damit wir alle niemals erwachsen werden müssen.
Zum Thema Schach, also weil stimmt und das ihr habt also bevor ich zum Thema Schach was sage, ihr habt ja auch relativ viel Pen and Paper Content zum Beispiel, was ja auch glaube ich ein bisschen neu war, ne? Also in Deutschland, dass das so in der Form stattgefunden hat. Aber zum Thema Schach kann ich euch übrigens einen sehr guten Artikel empfehlen auf Netzpiloten. Der hat meine Kollegin geschrieben. Da geht's um, es gab jetzt gerade von Magnus Carlsen und einer anderen Firma, die ich gerade nicht mehr namentlich auf dem Schirm habe, die haben jetzt gerade auch so das Magnus Carlsen Invitational gespielt und da ging es irgendwie um die Connection zwischen so diesem wissenschaftlichen Arbeiten und Schach und so. Ist ganz spannend, weil der Hype ist ja tatsächlich jetzt so im letzten Jahr, ist ja dieser Schachhype so ein bisschen hochgekommen wieder. Mhm. Ich habe aber nochmal eine Frage zu dem Plattformthema und zwar, ich weiß nicht, ob du da was zu sagen kannst, aber hast du Ideen, wie sich diese Abhängigkeiten von Plattformen irgendwie umgehen lassen könnten?
Ach, das ist mein Lieblingsthema.
Oh, sehr gut.
Weil also ich bin großer Fan von wie soll man sagen dezentralen Distributionsmodellen. Also quasi als Publisher oder als Streamer oder als wie auch immer gearteter Content-Schaffender muss man aus meiner Sicht seine Marke und sich sehr genau kennen. Um in der neuen Medienlandschaft, ich sage jetzt mal blöd, überleben zu können. Insbesondere, wenn du unabhängig bleiben willst. Weil wie du schon richtig sagst, gibt es natürlich eine Handvoll großer Plattformen, egal ob das jetzt im Video- oder im Audiobereich ist. Ne? Da gibt es immer so ein paar, die halt eben die großen Player sind und die den Markt letztendlich auch beherrschen. Und je exklusiver ich mich an eine dieser Plattformen binde, desto mehr Geschäftsmodell Entwicklungsmöglichkeiten werden mir irgendwo auch genommen. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Streamer eine exklusive Verbindung mit einem Twitch eingehe, dann kann ich halt nicht live irgendwo anders parallel streamen. Mhm. Ist halt so. Ne? Oder wenn ich, keine Ahnung, einen Podcast exklusiv für Plattform XY produziere, dann wird er auch in der Regel exklusiv dort verfügbar sein. So.
Ja.
Das heißt, andere Nutzer werden ihn dann nicht hören.
Ja.
Oder es ist findet in einem geschlossenen Benutzerbereich statt oder weiß der Henker was, ne? Und damit beengt man sich natürlich als inhalteschaffender Mensch oder als Institution in irgendeiner Form. Und die Frage ist halt, will man das? Exklusive Vereinbarungen gab es natürlich immer in irgendeiner Form, aber wir gehen ja jetzt quasi, die Medienwelt ändert sich ja jetzt gerade sehr, sehr stark. Es geht sehr stark um Personalities, die bekannter werden, die aus sich heraus bekannter werden, die haben keine Organisation im Hintergrund oder einen Sender im Hintergrund oder keine Ahnung was. Also im Grunde genommen kann alles und jeder Inhalt eine konsumierbare Marke werden.
Ja.
Und je enger du dich an eine große Plattform bindest, desto mehr nimmst du dir die Freiheit, in andere Richtungen zu denken.
Ja.
Wenn du non-exklusiv mit allen möglichen Plattformen arbeitest, entgehen dir bestimmte Einnahmequellen zum Beispiel. Kannst nicht monetarisieren. Also auf einem Twitch zum Beispiel, wenn du da nicht exklusiv streamst, dann stehen dir nur begrenzte Monetarisierungsmöglichkeiten zur Verfügung. Wenn überhaupt.
Okay.
Ne, und so musst du dich halt immer irgendwo zwischen einer Reichweite und einer direkten Monetarisierung entscheiden. Und das auszutarieren ist gar nicht so einfach. Und deswegen wünsche ich mir eher mehr Plattformen, auf denen man sich ausleben kann, aus denen man auf denen man Erfahrungen sammeln kann und auch möglichst unabhängig Erfahrungen sammeln kann, als ja, große einzelne Plattformen, die dir halt letztendlich ganze Märkte vordiktieren, ne?
Das heißt, ich hoffe, man hört übrigens gerade dieses Bellen nicht so doll im Hintergrund, aber man hört es schon, ne?
Ein bisschen, ja.
Ja, es tut mir wahnsinnig leid.
Aber ist okay,
leid.
Ich habe auch einen Beller hier.
Ah, sehr gut, ja. Sie hat heute einen ganz, ganz lustigen Tag. Man kann denen ja leider nicht den Mund zuhalten. Also das heißt, wir haben aber im Grunde auf der einen Seite eben dieses Thema, okay, ich habe natürlich mehr Einnahmemöglichkeiten, wenn ich jetzt einen Spotify Original Podcast mache oder einen exklusiven Twitch habe, aber mir geht halt ganz viel Flexibilität verloren. Ja. Das heißt, wenn meine Reichweite da einstürzt, wenn sich irgendwelche Algorithmen ändern oder wenn ich vielleicht sogar einfach weniger ausgespielt werde wegen Dingen, dann bricht mir natürlich auch gleich ganz viel weg. Und das andere Modell ist, ich verteile das auf ganz viele Plattformen und bin eigentlich überall so ein bisschen da, habe vielleicht auf keiner Plattform dieses Riesending, aber dafür, wenn mir was wegbricht, habe ich noch ganz viele andere Standbeine.
Genau. Okay. Das ist so ein bisschen, da muss man sich immer so ein bisschen entscheiden, was einem wichtiger ist. Ne? Also es gibt ja, gerade in dieser Streamer-Welt kriegt man ja häufig mit, irgendwie dann ist er mal bei der und der Plattform exklusiv und hat dann irgendwie den Deal eingesagt. Ne? Zwei Jahre später hat er keinen Bock mehr drauf, haut ab, geht auf die nächste Plattform, ne? Oder lässt sich von irgendeinem anderen vertreten. Es gab auch mal diese tolle Zeit der Multi-Channel-Networks, vielleicht kannst du dich daran auch mal erinnern. Das waren immer so Agenturen, einzelne Streamer vermarktet haben.
Ja, da
so,
gab es doch...
Die lebte schon wieder pleite.
Ja, das war doch von diesem Christoph Krachten oder so. Hatte der nicht auch so eine...
Der hatte auch eines, ja. Das stimmt.
Also ich weiß noch, dass da... Oh, dieser Hund macht mich fertig.
I feel you so much. Ich habe meinen schon in die Küche gelegt, damit er aus dem Wohnzimmer nicht rausfällt, obwohl er eigentlich auch Hausarrest hat im Wohnzimmer. Ich kann das so gut nachvollziehen, ja, Hunde.
Es tut mir so leid, vor allen Dingen, es ist schon zwei Räume weiter, aber die hat ein Organ. Es ist ganz schlimm.
Ah, ich finde es herrlich. Alles gut.
Es ist die Authentizität im Podcast.
Genau.
Und zwar, da gab es doch dann auch so Stress, weil dann durften die da aus irgendwelchen Verträgen nicht raus und ich erinnere mich da noch ganz dunkel an sowas.
Richtig.
Mir fällt aber auch gerade ein, wo du das sagst, Ninja, der Streamer, der hat doch auch vor ungefähr anderthalb Jahren die grandiose Idee gehabt, nicht geht's exklusiv zu Mixer und dann hat diese Plattform aber einfach nicht gefruchtet und es hat ihm nicht gerade gut getan.
Nee, hat ihm nicht gerade gut getan, aber wer weiß, was er dafür gekriegt hat, ne? Vielleicht kann er sich also einfach mal ein paar Jahre zurücklehnen und es ist ihm eigentlich relativ wumpe.
Ja, ich glaube, der hat keine finanziellen Zwänge, die ihn da jetzt großartig treiben. So. Das glaube ich ehrlich gesagt auch.
Ja. Gut. Das ist halt so die Frage, wen man so überhaupt bemitleiden muss in diesem ganzen Game, ne?
Genau, mit Ninja habe ich, glaube ich, jetzt nicht so. Der hat, wenn der sein Geld ein bisschen zusammengehalten hat, dann kommt der, kann er zwei, drei Monate überbrücken.
Herrlich.
Der muss nicht in Dispo gehen, sagen wir es mal so.
Nee, glaube ich auch nicht.
Und zwar hat dieser Podcast zwei Kategorien. Einmal die erste Kategorie, und zwar die, was hast du dir zuletzt ergoogelt? Also was war die letzte Sache, für die du googeln musstest, um sie rauszufinden? Hast du dazu vielleicht schon was?
Änderungen des Medienstaatsvertrags.
Ah ja, tatsächlich?
2021, tatsächlich.
Ja, diesen Podcast, also, oder?
Ja, ja. Ah, tatsächlich, okay. das gebe ich ganz ehrlich zu, weil man muss momentan so krass am Ball bleiben. Und wenn du dir insbesondere diese Begrifflichkeiten nicht ständig durchliest, dann vergisst du es einfach nach einem halben Jahr.
Ja.
Und ich muss mich da immer wieder schlau lesen, also insbesondere was so diese Feinheiten anbelangt. Ne? Was regelt der eine Vertrag, was der andere nicht regelt? Wo fällst du jetzt als Telemedium rein? Wo wurde jetzt gerade die Bagatellgrenze mit 20.000 Streamern live parallel irgendwie festgehalten? Mhm. Und all so ein Kram, ne? Das vergisst du einfach. Und bevor ich da mit jemandem drüber rede, google ich mich da erstmal mal wieder schlau, ne?
Ja, das freut mich. Da hast du dich ja richtig, richtig vorbereitet.
Absolut.
Ja, cool. Ich habe gerade mal parallel, ich musste auch nochmal nachgucken, was ich zuletzt gegoogelt habe. Ich hatte eine recht rechercheintensive Woche. Aber ich habe gegoogelt, wie man NFTs erstellt, zum Beispiel.
Oh,
ist ja gerade das Hype-Thema schlechthin.
Absolut.
Es ist super easy. Man braucht eigentlich nur ein Wallet für Ethereum. So, das ist einigermaßen leicht einzurichten. Und dann kann man dann irgendwie eine Datei hochladen und das Ganze muss man dann minten. Das ist dann so, also das macht man, da klickt man einfach auf den Knopf. Aber das kostet tatsächlich halt Ethereum und die kosten Geld und dann war es mir die 50 Euro ehrlich gesagt nicht wert. Aber genau, das habe ich mir zuletzt ergoogelt, weil ich jetzt glaube, dass ich NFT-Millionär werden kann, sondern einfach, weil ich mal verstehen wollte, wie der Prozess dahinter aussieht.
Ja, auch ein super spannendes Feld. Bin ich aber auch zum Beispiel noch gar nicht genug schlau gelesen. Ich habe manchmal den Eindruck, ich kann gar nicht so viel lesen, wie ich wissen muss.
Ja, kenne ich.
Also, und wie gesagt, gerade wenn es so diffizil wird in so Mini-Mini-Kleinst-Kleinst-Regelungen und was hat dann wer gesagt und welcher Entwurf wurde jetzt gerade nochmal korrigiert und was haben die jetzt nochmal gesagt? Es ist einfach scheiße verwirrend.
Das ist, ich stelle mir das ein bisschen, wahrscheinlich ist Jugendschutz, also wahrscheinlich sind die Leute, die da immer am Ball bleiben, richtig gut für die Corona-Pandemie gewappnet, weil sie einfach die ganzen Änderungen in den Maßnahmen immer sehr gut nachvollziehen können und das, das schon kennen. Ja, genau. Also
ja, nee, Datenschutz ist auch so ein Mindfuck, glaube ich. Also das ist, glaube ich, eine ähnliche Komplexität sozusagen und genauso überfordernd, was was die Verschmelzung unterschiedlicher Medien anbelangt.
Ja, und ich finde bei solchen Themen, also das ist wie mit Steuern fast schon. Ja. Das hat immer so ein Gefühl, man steht immer schon mit einem Bein im Knast. So habe ich das Gefühl. Also wenn du da einen Cookie falsch setzt, hast du sofort und so ein bisschen so fühlt sich das die ganze Zeit an. Und deswegen finde ich auch, also so eine Website, das ist immer, es macht Spaß, aber es ist auch immer Stress, weil du denkst, oh, hoffentlich habe ich da jetzt alles richtig eingestellt. Wenn wir mal ehrlich sind, wenn man jetzt nicht irgendwie ein Riesenunternehmen ist, die Wahrscheinlichkeit, dass man da abgemahnt wird, ist recht gering, so bei 10 Lesern im Monat, wenn man die irgendwie auf einer privaten Seite hat. Aber stimmt, du hast recht, so Datenschutz, Jugendschutz.
Ja.
Vielleicht alles, wo Schutz, ich glaube, in Deutschland kann man vielleicht die Faustregel machen, alle Regelungen, in denen das Wort Schutz vorkommt, sind immer einigermaßen umständlich, oder?
das, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber da hast du wohl recht.
Ja,
ja stimmt. Datenschutz. Ja. Da geht es immer um Schutz. Ja, wir schützen uns halt gerne. Ne? Das ist ja, das sieht man ja jetzt auch gerade in der Corona-Debatte ja noch und nöcher. Ne? Also entweder du willst Freiheit oder halt.
Ja.
Und die beiden Werte sozusagen stehen sich halt diametral gegenüber.
Ja.
Und je nachdem, was dir wichtiger ist, desto eher beziehst du die eine oder die andere Position. Ne?
Ja.
Und genau. Ja, es ist sehr, sehr, ja, sehr, sehr diffizil.
Ja, es kommt dann, glaube ich, immer ganz stark aufs Themenfeld drauf an. Also wo ist Freiheit irgendwie wichtiger? Und also es gibt einfach Themenbereiche, da ist Freiheit, also da steht einfach zu viel auf dem Spiel, so wenn es um Leben geht zum Beispiel. Und dann gibt es halt Bereiche, da ist es vielleicht, ja, es ist schwierig. Habe ich jetzt auch keine finale Antwort zu. Aber
ja, wobei, also bei diesen Themen, also bei Medien. Regulierung letztendlich, ne? Das sind ja letztendlich Regulierung und Steuerungsfragen, wenn du so willst, ne? Also egal, ob du jetzt über Jugendschutz redest oder über Datenschutz oder über wie definierst du eigentlich die Verantwortlichkeiten von Webseitenbetreibern im weitesten Sinne sozusagen, ne?
Ja.
Das ist schon wirklich so komplex, aber auch so spannend in diesen Grenzbereichen. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, es gibt keinen Rundfunkstaatsvertrag mehr, es gibt jetzt nur noch einen Medienstaatsvertrag, ja? Also dass diese Unterscheidung von Rundfunk wie einem ARD im Gegensatz zu einer Webseite, die Streaming-Content anbietet.
So. Ja.
Die machen ja, also irgendwann ab einem gewissen Punkt machen sie ja die gleichen Sachen, wenn du jetzt mal die Produktunterschiede abziehst sozusagen. Ne? Aber dadurch, dass wir aus so einer Welt kommen, die zum Beispiel zwischen Linearität und Nonlinearität als Medium unterschieden hat, ne? Also linear, Rundfunk, weil rund um die Uhr sozusagen.
Ja.
Ne?
Ah, daher kommt das, ja, okay.
Ja, nee, ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob es daher kommt, aber
so,
das,
okay.
das war früher meine Eselsbrücke sozusagen.
Smart. Smarte.
Und Telemedium ist halt alles, was nonlinear sozusagen abrufbar war. Also zum Beispiel eine Mediathek bei Sky oder so.
Ja.
Ja? Und jetzt wird sowas aufgeweicht. Deswegen finde ich das den Medienstaatsvertrag auch gar nicht blöd sozusagen. Mhm. Also erstmal von dieser Kategorisierung runterzukommen. Aber trotzdem hast du jetzt Regelungen drin, wie zum Beispiel Let's Plays oder Walkthroughs oder irgendwelche E-Sports-Turniere im Livestreaming quasi, die könnten dann als Rundfunk einzuordnen sein, obwohl sie eigentlich auf der Plattform eines Telemediums stattfinden.
Ja.
So, oder ein Telemedium sind und deswegen eventuell nicht von dem Jugendschutzgesetz umfasst sind, weil eigentlich hat sich das ja an Datenträger sozusagen orientiert, ne?
Ja.
Also dann merkst du dann, dass diese Gesetzgebung so alt ist, dass sie nicht mehr hinterherkommt. Du kannst aber nicht gleichzeitig sagen, ach komm, lassen wir doch den ganzen Quatsch, machen wir alles nochmal neu, ja? Mhm. Schreiben wir auf einem weißen Blatt Papier auf, wie es ist, weil dann natürlich irgendwie Dinge entstehen könnten, wo du weder die Historie bedenkst, noch die, oder sagen wir es mal so, dann begeben wir uns halt sehr schnell, sehr fahrlässig eventuell in irgendwelche Lobbyisten-Spielereien rein.
Ja, genau. So. Und wie du schon sagst, das, also diese alten Regelungen, die sind ja auch gewachsen und die, das hatte ja mal einen Grund, dass das so war und diese Gründe würden natürlich einfach verloren gehen. Und es ist ja auch nicht so, dass das jetzt, ich sag mal, Plattformen und neue Plattformen, dass die einfach, die kommen ja nicht aus dem Nichts, sondern die erwachsen ja auch aus den alten Geschäftsmodellen. Da gibt's da kleine Tweaks und immer wieder kleine Neuerungen und so. Und dadurch entsteht das ja. Da muss natürlich einfach diese Gesetzgebung dann irgendwo hinterher. Es kam tatsächlich gerade eine Frage. Und zwar fragt Wolfgang, taugt für dich das Prinzip der freiwilligen Selbstbeschränkung oder wünschst du dir stärkere zentrale staatliche Kompetenz und Regulierung? Also eher jeder muss selber irgendwie Verantwortung tragen oder soll der Staat noch mehr eingreifen? Das ist ja im Grunde auch das, was du gerade schon ein bisschen angerissen hast mit Freiheit versus Schutz und Regulierung.
Also ich bin grundsätzlich eher sozusagen auf der Freiheitsebene anzusiedeln sozusagen. Das heißt, Sicherheit ist für mich ein nicht ganz so hohes Gut sozusagen, weil ich oft der Meinung bin, dass man sich die gerne mal auch nur einbildet. Sozusagen, dass man eine Sicherheit in vielen Bereichen hat und eigentlich gibt es die überhaupt nicht. Das heißt also, tendenziell bin ich eher für eine freiwillige Selbstbeschränkung. Also dass Medienmacher auch tatsächlich die Verantwortung dafür übernehmen, was sie über den Äther jagen. So. Das halte ich für sehr, sehr wichtig und sollte eigentlich auch die Instanz sein, sozusagen, die ich mir wünsche. Also dass Leute eben Verantwortung für das übernehmen, was sie tun. Und dementsprechend zum Beispiel mit einer freiwilligen Selbstkontrolle zusammenarbeiten. Also jetzt um bei dem Beispiel zu bleiben, so wie halt Rocket Beans sich freiwillig selbst beschränkt und mit der USK zusammenarbeitet, selbstständig und sagt, hier, da bin ich unsicher, was mache ich denn da und so. Das halte ich für einen sehr, sehr schönen Weg. Eine staatliche Kontrolle, also Kompetenz, muss sie haben. Sonst kann sie keine vernünftige Rechtsprechung ausüben. Also eine staatliche Kompetenz wünsche ich mir sehr deutlich. Eine Regulierung wünsche ich mir da, wo Prozesse und Vorgänge in sehr großen Unternehmen nicht mehr einsehbar sind.
Ja.
Also wenn es Angebote gibt, die aufgrund ihrer Marktmacht so dominierend sind, na, also wenn du in bestimmte Bereiche guckst, gibt es nur noch, keine Ahnung, 3 relevante Player oder sowas. Also sagen wir mal im Online-Streaming-Bereich, versuchen wir mal einen Konkurrenten für YouTube sozusagen zu finden. Ja.
Clipfish.
Das ist schon mal
Clipfish.
Scheiße, was es nicht alles gab.
Ja.
Naja,
sorry, ich wollte dich nicht rausbringen.
Nee, das war gerade ein schöner Backflash von 15 oder 10 Jahren.
Ja,
also bei YouTube zum Beispiel, das ist so, also in diesem Video-Streaming-Bereich haben sie so eine Marktmacht, weil sie so mainstreamig sind. Also dagegen kommt auch ein Twitch in 20 Jahren nicht an, weil die doch eine sehr starke Kernzielgruppe haben. YouTube ist halt inzwischen ein Mainstream-Medium geworden.
Ja.
Und wenn wir da zum Beispiel nicht verstehen, wie der Algorithmus funktioniert, dann halte ich das für sehr gefährlich.
Ja.
So. Also ich finde, dass es durchaus Mechanismen geben sollte, die staatlich organisiert sein dürfen aus meiner Sicht, die bei einer bestimmten Konzentration in einem bestimmten Markt sozusagen einen Monopolisten dazu zwingen können dürfen. Nee.
Sollten. Ich weiß nicht genau, was du sagen willst.
Sie sollten dazu in der Lage sein, Unternehmen zu zwingen.
Ja, okay. Ja, ich verstehe.
Ihren Algorithmus zum Beispiel transparenter darzulegen. Ne?
Ja.
Also das, was womit sich ein YouTube zum Beispiel ja auch gerne brüstet, ist zu sagen, ja, aber wir haben ja hier und bei unseren SEO-Vorgaben, da kann man ja, da kannst du ja genau dein Angebot so aufbereiten, dass unser Algorithmus es bevorzugt, am besten findet oder sonst irgendwas. Also sie sagen dir nicht, wie der Algorithmus funktioniert, sie sagen dir nur, wie du deine Inhalte am besten darauf anpassen musst. Und das ist für mich ein ganz großer Unterschied.
Absolut. Absolut.
So. Also bei solchen Sachen, da bin ich aufgrund der schnellen technologischen Entwicklung und der sich immer schneller ergebenden Marktmacht einiger Player, bin ich davon überzeugt, dass es langfristig nicht anders möglich ist, als eine Kooperation zwischen Staat und Privatwirtschaft herbeizuführen.
Glaube ich auch, weil also diese Selbstregulierung, die funktioniert, wie du schon sagst, halt dann, wenn es viele gibt, die sich alle selbst regulieren können, aber sich darauf zu verlassen, dass eine große Institution sich da selbst reguliert, also dann auch vermutlich letzten Endes Einbußen dadurch hat. Ich glaube auch, also bei diesem Freiheit versus Sicherheits- oder Schutzgedanken, dann bin ich da ganz bei dir. Im Zweifel natürlich immer erstmal Freiheit und dann die Regulierung oder das Eingreifen, wenn es halt nicht anders geht. Also wenn man es mal noch ein bisschen auf einen anderen Themenbereich, so Klimaschutz zum Beispiel, merkt man auch langsam,
genau das
Selbstbeschränkung scheint einfach nicht zu funktionieren. Na gut, dann wie bei so einem Hund, der nicht hört. Ich versuch's im Guten, wenn du es nicht machst, dann muss ich dich jetzt leider irgendwie anleihen.
Ja, so. Aber es deprimiert mich gleichzeitig zu Tode, weil man an solchen Phänomenen immer merkt, okay, eigentlich sind wir nur Affen in Stiefeln, ne?
Ja.
Also die irgendwie dummerweise ein bisschen zu schlau geworden sind, aber eigentlich reagieren wir ziemlich primatisch auf Dinge.
Ja.
Und das siehst du in allen möglichen Bereichen. Und sobald sich da Lücken tun, gibt es Leute, die da reingehen und nicht unbedingt Gutes anstellen, sozusagen.
Ja. Ja, total. Aber das war auf jeden Fall eine super spannende Frage. Es hat war nochmal so ein Aspekt, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Also das funktioniert mit den Fragen sehr schön. Dann würde ich dich gerne nochmal zur zweiten Kategorie einladen sozusagen. Und das ist die sogenannte Empfehlung der Woche. Also die Idee ist, dass die HörerInnen von meinen Gästen und mir jede Woche eine Empfehlung bekommen für, und das kann jetzt wirklich alles sein. Also das kann ein Buch sein, eine Serie, ein Film, ein Spiel, ein Artikel, eine Tätigkeit, ein Tipp, was auch immer. Ich habe schon ein bisschen was im Kopf, falls du noch Zeit brauchst zum Überlegen. Ansonsten lasse ich dir aber gerne den Vortritt.
Also mir fällt gerade spontan was ein und deswegen sage ich es einfach.
Ja.
Weil ich das, ich habe selber noch nicht im Detail ausprobiert, aber wenn es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann halte ich das für sehr, sehr spannend. Und zwar gibt es einen Musiker, den ich sehr schätze. Das ist der Enno Bunger.
Okay.
Und Enno Bunger hat in der anstrengenden Corona-Zeit als Musiker natürlich nicht besonders doll viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Der ist aber total pleatsch und hat sich ausgedacht, so Wohnzimmerkonzerte zu machen. Mhm. Und dann hat er sich darüber geärgert, dass bei diesen ganzen Konferenz- und Streaming-Plattformen die Soundqualität so scheiße ist. Was ja für einen Musiker nicht ganz unerheblich ist. Ne? Das heißt, wenn du gerade eine Konzertdienstleistung, sage ich jetzt mal, verkaufen willst und dann laggt der Stream und 1000 Soundruckler und keine Ahnung was, dann ist das natürlich für einen Musiker nicht so geil. Der hat sich offensichtlich eine neue Plattform ausgedacht, die eben diese Problematik sozusagen umschifft und eine bessere Soundqualität und weniger Lag anbieten soll. Und ich verrate dir auch direkt den Namen davon. Da muss ich nur mal ganz kurz hier nochmal meinem bräsigen Corona-Hirn auf die Sprünge helfen, dass ich irgendwie inzwischen nichts mehr merken kann. Das heißt passenderweise Mic Drops,
Und die Plattform ist schon live, also da kann man schon drauf gehen.
Da kann man schon drauf nehmen. Also man kann Accounts erstellen. Wie gesagt, ich wollte mir das noch alles genau angucken. Weil du kannst auch sowas machen wie Watchpartys, du hast natürlich Gruppenräume, ne? Dann hast du Watchpartys, dann kannst du ein Event kreieren, der aus mehreren Gruppenräumen und Watchpartys besteht und so. Also das klingt vom Konzept her super smart. Und wenn er quasi so ein technisches Problem für eine große Anzahl an Musikern in dieser Zeit gelöst haben könnte, dann finde ich, verdient das sehr viel mehr Aufmerksamkeit.
Absolut, das hört sich richtig cool an. Das werde ich mir tatsächlich direkt nach der Aufnahme mal angucken, weil das ist natürlich, das ist natürlich so genau der Stoff, aus dem die Sachen gemacht sind, die uns auch so interessieren, ne? Also so kleine Ideen, wo Leute sich dann irgendwie so spüren. Also mega gute Empfehlung. Genug Nischigkeit dafür, dass man noch so ein bisschen Pioniergefühl dabei hat und löst ja irgendwie echt Probleme. Also mega gut. Danke. Cool. Meine Empfehlung ist sehr viel langweiliger als deine. Und zwar ist mir, also ich habe so ein bisschen so einen Zweiteiler. Mir ist gerade eingefallen, wo wir über das Wort Schutz sprachen. Man kennt das ja mal, dass man sich mal da aus Verträgen rauswindet bei großen Providern, weil man das gerne kündigen möchte, weil man umgezogen ist. Und eigentlich hat man das auch rechtzeitig gemacht, aber dann klappt das nicht. Und dann hängt man in irgendwelchen Callcentern und dann sagen, rufen Sie doch mal den an. Ist eine ganz praktische Empfehlung, die aber wohl tatsächlich sehr gut funktioniert. Habe ich schon oft Leuten empfohlen, die meinen, ah, danke für den Tipp. Einfach mal sagen, wir können das auch gerne über den Verbraucherschutz regeln. Und auf einmal funktioniert alles. Also es soll wohl tatsächlich ganz gut funktionieren. Und im Zweifel machen die das ja auch. Also das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Aber man kann tatsächlich den Verbraucherschutz bemühen. Das kostet dann einen kleinen Betrag und dann regelt der das für einen.
Das ist sehr geil. Okay. Das,
also dann, da, weil, ne, auch da, wo wir so bei Monopolen waren, es gibt halt viele, viele große Internetanbieter, wo viele Dinge oft nicht funktionieren. Und da kann man sich, das sind so die Waffen des kleinen Mannes oder der kleinen Frau.
Ja, das ist mega. Das ist Verbraucherschutz, den alarmiert man wahrscheinlich auch viel zu selten irgendwie, weil das auch wieder so ein, das hat so die Aura von irgendeiner Behörde, mit der man eigentlich nichts zu tun haben will. Und eigentlich ist es ja eine Behörde, die für einen da ist.
Ja.
Großartig ist das eigentlich.
Das Ding ist, man kommt sich dann ja auch vor wie so ein Günther, ne? Also wie so jemand, der so bei Nachbarn klingelt, weil es ein bisschen zu laut ist abends um 8. So kommt man sich dann ja auch vor.
Genau.
Aber es ist natürlich, es soll funktionieren. Also ich habe tatsächlich auch einem Kollegen mal das empfohlen und der hat es gemacht und meinte, ja, danke, danach ging es auf einmal. Also es soll ganz gut sein. Probiert's aus, es schadet ja im Zweifelsfall nichts. Und
das ist auch nicht schlecht.
Ja, total. Und um noch eine praktische Empfehlung zu geben, hintendran, ich habe jetzt wieder angefangen zu studieren, habe ich gefühlt auch schon in den letzten 4 Podcasts erzählt, aber egal. Und ich habe festgestellt, es gibt große Unterschiede darin, wie Leute so Livestream-Präsentationen halten. Und man braucht gar nicht viel, man braucht einfach das Programm OBS. Und OBS, das sagt dir vielleicht sogar was, das ist ja dieses Open Broadcast System, damit kannst du halt streamen. So, und das kannst du. OBS hat aber mittlerweile auch eine Virtual Kamera. Das heißt, du kannst dann zum Beispiel deinen Bildschirm oder deine PowerPoint-Folien hinzufügen.
Okay.
Und dann kannst du deine Webcam hinzufügen, dann kannst du dich auf die Folien packen. Wenn du einen Greenscreen hast, kannst du in OBS sogar noch Chroma Key einstellen, also deinen Hintergrund ausblenden und dich dann vor die Folien packen. Und dann kannst du diese Kamera in Zoom oder in allen anderen möglichen Videotools benutzen und dann sieht das einfach nicht so kacke aus.
Ach, das ist sehr interessant.
Ja.
Okay, habe ich auch noch nie ausprobiert.
Kann ich sehr empfehlen. Band. Also kann ich sehr, sehr empfehlen. Und es macht, finde ich, einen ganz tollen Unterschied, was Leute da benutzen.
Ja, das stimmt natürlich. Aber ich bin auch jetzt streckenweise so überfordert mit diesen ganzen, wie soll man sagen, Streaming- Plattformen, auf denen man sich jetzt irgendwie treffen kann und den 1 Million Unterschieden, die aber doch irgendwie keine sind.
Ja.
Das finde ich streckenweise wahnsinnig überfordert und bin dann einfach nur froh, wenn man nur noch eine Plattform benutzen muss oder so.
Absolut, ich auch.
Ohne 15 Tricks anzuwenden.
Ich finde auch einfach Discord. Personen aus meinem näheren Umfeld rollen auch mittlerweile schon die Augen, weil ich finde einfach, Discord ist das ideale Tool für diese Zeit, weil es vereint so viel, du hast diese Serverstruktur, du kannst so viel machen, es ist so einfach. Mein kompletter Studiengang ist teilweise darüber vernetzt und so, und es ist. Dann hast du halt nicht.
Ist auch geil. Aber es ist so eine Welt, von der so viele Leute absolut gar keine Ahnung haben.
Was krass ist, ne?
Also. Ja. Also mit Discord bin ich aber auch erst seit Rocket Beans sozusagen in Berührung gekommen.
Genau.
Weil es halt einfach so stark aus dem Gaming-Bereich kommt. Also es hat nichts damit zu tun, dass es nur für die geeignet ist sozusagen, aber es kommt so stark daraus.
Ja.
Ich hatte nie Berührungspunkte sozusagen vorher damit.
Und es ist aber so viel besser einfach. Also Soundqualität ist besser. Man kann sich eigentlich auch Slack und so, kannst du dir alles sparen, wenn du Discord verwendest, ja. Ja.
Ich weiß aber nicht, ob es so lustige GIFs und Emojis hier gibt.
Doch, gibt es. Rechts unten in den Dings ist ein GIF-Dings. Da kannst du auch die ganze Zeit GIFs hin und her schicken. Und Emojis.
Ist das genauso mit einer genauso tollen Auswahl wie bei Slack?
Das weiß ich nicht.
Bei sowas, da könnte ich mich ja tagelang.
Ne? Bist du also, so ein Giffer?
Sag mal, ich mag, doch. So GIFs mag ich schon extrem gerne. Aber vor allen Dingen, also ich liebe es halt einfach, wie krass man mit diesem Tool rumblödeln kann.
Ja, total.
So, ne? Und das, da bin ich halt total anfällig und super schnell ablenkbar. Also wenn wenn irgendjemand, keine Ahnung, wenn ich bei irgendeinem Thema gereizt bin oder sowas, muss er eigentlich nur dumme Witze machen und dann bin ich sofort abgelenkt.
Sozusagen. Einfach zwei, drei GIFs rein. Ich war letztens, habe ich mich in einer GIF-Endlosschleife gefangen. Das war eine ganz unangenehme Situation, weil ich war in einem Chat mit einem Kommiliton, den ich aber noch gar nicht wirklich kannte. Und dann fing er an, GIF zu schicken. Dann habe ich, weil man das ja so macht, der Konvention, der europäischen GIF-Konvention nach, mit einem GIF geantwortet. Woraufhin er wieder mit einem GIF antwortete. Und ich dachte, jetzt muss ich ja schon wieder mit einem GIF antworten. Und ich habe den Absprung nicht geschafft. Und dann haben wir uns bestimmt 10 GIFs hinterher geschickt, bis ich irgendwann gedacht habe, nee, jetzt höre ich auf. Also das, da muss man aufpassen. Da bräuchte man auch nochmal so eine einheitliche Regelung. Wie viele GIFs sind Pflicht und ab wann darf man es lassen?
Ja, aber ich weiß nicht, haben wir die GIF-Welten schon so tief durchdrungen und durchsteuert, dass wir da schon eine sinnige Entscheidung treffen können? Also man muss sich ja erstmal der totalen GIF-Manie hingeben, um überhaupt im Nachgang feststellen zu können, ab wann ist es nicht mehr gut für dich? Weil es geht ja eine ganze Weile, ist es ja sehr, sehr gut für mich und meine Laune.
Also, ja, das stimmt. Aber ich glaube, man muss sich da gerade bei Leuten, die man nicht kennt, muss man sich da es gibt ja diese Leg du auf, wenn man frisch verliebt ist. Ja. Und da gibt's ja auch so einen Punkt, ab dem es dann nervt. Und das würde ich sagen, da ist so der kritische Punkt 10. 10-mal, nee, leg du auf. Und so, glaube ich, sollte man das mit Gifts auch, glaube ich, handhaben.
Ah, das ist geil. Ja, aber ist es dann die Frage, ist es dann, dass der Punkt ist nicht Auflegens selber oder stimmt was bei den Emotionen nicht?
Du meinst, wenn es nervt, also sollte einen das nicht nerven? Nee, ich glaube, es ist der Punkt selber.
Froh, dass wir diesen Punkt klären konnten in dieser Diskussion.
Also Leute,
ich führe total gerne Quatschunterhaltung tatsächlich.
Ich auch.
Jetzt weiter.
Ja, wir könnten jetzt noch 2 Stunden, wir könnten ja aber noch so einen Bullshit-Podcast hinten dran hängen. Also einfach eine zweite Folge.
Und deine Kollegen so, oh mein Gott, können jetzt endlich mal aufhören. Ich will mich ja nicht einfach so rausstehlen hier, aber.
Das ist auch das Clubhouse-Phänomen. Ich war auch letztens in einem Clubhaus und ich wusste, dass einer der Mitveranstalter auch wusste, wer ich bin. Und ich dachte dann so, oh fuck, hier sind nur 12 Leute drin, ich kann jetzt nicht einfach wieder gehen, weil dann, und es war auch so ein Thema, ich glaube, das war im internationalen Frauentag. Das heißt, ich hatte keine Zeit mehr und wenn du dann aber gehst, dann wirkt es halt so, als würde dich das Thema nicht interessieren, was super unsympathisch ist. Und dann habe ich einfach gedacht, naja, dann höre ich es mir jetzt an. So, weil ich meine, war auch interessant und so, aber ich hatte eigentlich keine Zeit, aber.
Das ist so großartig, was man für Dinge tut, um nicht unhöflich zu sein. Ja. Allein damit könnte man alleine schon 15 Podcast-Folgen oder 15 Clubhouse-Vorträge machen. Also ich bin nicht auf Clubhouse. Ich gehöre zu diesem Android-Pöbel. Und von daher ist mir diese tolle Plattform leider bislang verwehrt geblieben. Ich habe es bisher noch nicht so ganz vermisst, aber ich habe gedacht, wenn ich da drauf gehe, dann mache ich so Podiumsdiskussionen über Schwachsinn.
Also im Grunde. Das, was ihr auch bei Rocket Beans ja oft macht, ne? So, manchmal hat man doch
jetzt,
so.
Wo du sagst.
Also, ohne das jetzt, ich finde das super, ich liebe das. Aber, man nimmt eine bisschen weirde Prämisse und schlachtet die aus. Das ist doch so die Idee, oder nicht? Ja.
Ja, genau.
Ja.
Also, so ein alles mögliche Fights auf so einer Clubhouse-Bühne irgendwie.
Fände ich super.
Ne? Und einfach mal darüber diskutieren, was der beste Schokoriegel ist, weil wir es können.
Ja. Absolut.
So, das fände ich doch eine sinnvolle Ergänzung für diese Plattform, weil ansonsten, glaube ich, ist da bestimmt schon alles abgedeckt worden durch zahlreiche Experten, die sich sofort diverse Räume eingerichtet haben. Da kann ich keinen sinnvollen Beitrag mehr leisten.
Ja, wobei, ich war da jetzt ein bisschen unterwegs und sinnvolle Beiträge sucht man da schon sehr lange. Also es sind einfach viele Leute, die sich gerne selber reden hören.
Ja, ich hab's befürchtet, aber... Da ich ja auch nur mir gerne zuhöre und nicht anderen, sehe ich da keinen Grund drauf zu gehen. Weil dann hört mir ja keiner zu, da muss ich ja zuhören, da habe ich ja keinen Bock drauf.
Genau, und deswegen habe ich einen Podcast, weil da führt man eine 1:1 Unterhaltung und man weiß, es hören aber am Ende noch mehr. Also du hast ein gutes Verhältnis zwischen Leuten, die dir zuhören und Leuten, denen du zuhörst. So, du hast einer Person zuhören, dafür hören dir Hunderte.
Kommt drauf an, wie beliebt dein Podcast ist.
Ja, wahnsinnig beliebt. Deswegen natürlich gar kein Problem.
Das weiß ich nicht, aber ich bin sehr gespannt. Das werde ich ja jetzt bald wissen.
Ich glaube aber tatsächlich, dass wir so langsam mal zum Ende kommen müssen, weil wir reden schon seit über einer Stunde. Ja.
Wahnsinn.
Ich hoffe sehr, dass man das Hundegenöle nicht so hört. Aber
schauen wir mal.
Ja, ansonsten Christian freut sich beim Schneiden. Genau, einfach nochmal, genau.
Das machen wir jetzt einfach nochmal und ich lerne noch ein bisschen über Gesetzestexte und so und dann machen wir so einen richtigen Deep Dive.
Oder wir lassen es transkribieren und schreiben es 1:1 nach, das geht auch.
Ja. Auch toll.
Ja, das klingt dann ganz natürlich. Super. Ja, aber ey, vielen Dank, dass du da warst. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und es ist jetzt kein easy Thema, mit dem man so in den Freitagabend übergeht. Aber es war, du hast es irgendwie total verständlich und gut rübergebracht. Ich finde, wir haben ganz gute Übersicht so über die Themen, die da so bei wichtig sind, irgendwie bekommen. Also ich habe jetzt so ein Gefühl dafür, worum es da eigentlich geht und was so die Fragen sind, mit denen man sich da so rumschlägt und wie da so der Stand der Dinge ist. Und wir haben noch über Bullshit geredet. Das finde ich immer einen schönen Abschluss für jeden Podcast.
Das ist eine perfekte Kombi, finde ich. Ja. Der totale Nonsens und sehr fachspezifisch.
Genau.
Das mag ich. Das ist wie Sicherheit und Freiheit. Total zwei unterschiedliche Enden.
Genau.
Aber wenn du beides übereinander legen kannst, perfekt.
Und dafür stehe ich mit meinem Namen.
Ja, genau. Ich wünsche dir ein sehr sicheres und trotzdem freies Wochenende.
Das wünsche ich dir auch. Und genau, wir hören uns bestimmt nochmal. Deswegen einfach bis bald. Und an die HörerInnen natürlich noch gesagt, ihr könnt, wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Jugendschutz oder zu den anderen Dingen, die wir heute besprochen haben, uns einfach schreiben, entweder unter Netzpiloten auf Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, wo auch immer, oder ihr schreibt uns auf per E-Mail, das ist eins dieser alten Kommunikationswege, da könnt ihr uns an techundtrara@netzpiloten.de auch eine E-Mail schreiben und dann landet das auch alles bei uns in der Redaktion und Fragen können wir auch gegebenenfalls an Britta weiterleiten. Und dann nochmal vielen Dank. Und bis. Dann
kommen die Nachrichten direkt auf meinem Pager an.
Auf deinem Pager. Ja, die man immer so cool am Gürtel hatte in so einer kleinen lila Tasche, ne?
Ja, genau. Ja. Nee, Ich hatte eine Uhr.
Ja, ich bin zu jung für Pager. Kenne ich nur noch aus Grey's Anatomy. Habe ich nicht mitgenommen.
Ah, ja. Dammit.
Mitte
okay,
20.
Ich muss los.
Ja. Alles klar. Dann vielen
ich danke
Dank.
Dir.
Und bis bald, ne?
Bis bald.
Ciao.
Freut mich sehr. Tschüssi.
Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.